Beim Skispringen, das ist ein Sport im Schwarzwald häufig anzutreffen, woanders natürlich auch, landete Sven Hannawald durch einen zu kurzen Sprung auf den zweiten Platz. Sebastian Vettel verliert auf der vorletzten Runde durch einen Schaltfehler den Sieg. Beim Bergsteigen fehlen den zwei Besten kurz vor dem Gipfel Atemluft. Kein Wunder, da ist es dünn. Und sie schaffen den Berg nicht. Sein Ziel, die bekannte Strecke in 3 Stunden zu schaffen, klappt nicht. 30 Sekunden fehlen. Worum geht es? Es gab in meiner Jugendzeit, vielleicht kennt ihr das auch, ein Lied, beinahe bekehret, es fehlt nicht viel, beinahe bekehret, nahe am Ziel, so heißt es in manchem Fall, geh hin für dieses Mal, später treffe ich die Wahl, heute noch nicht. Wir haben in der letzten Woche einen Bibeltext hier aus Markus 12 betrachtet. Und da heißt es in Vers 34, als Jesus sah, welche Einsicht dieser Mann besaß, sagte er zu ihm, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes entfernt. Beinahe. Ja, gibt es ein zu spät? Sollte das Ding noch anmachen. Gibt es ein zu spät in Glaubensfragen? Wie denkt ihr darüber? Was ist überhaupt Glaube? Was ist Bekehrung? Fangen wir beim ersten an, Glaube. In unserer modernen Welt ruft das Wort Glaube oft Skepsis hervor. Ein Schüler sagte mal, Glauben heißt etwas für wahr halten, von dem man nicht weiß, ob es stimmt. Glaube ist nicht Gutgläubigkeit, die einer nicht ganz durchdachten Idee folgt. Selbst im ganz normalen Leben kommt man ohne Glaube nicht aus. Der Metzger verkauft mir eine Wurst. Ich glaube fest daran, dass da kein Gift drin ist. In der Bibel gibt es kaum ein Wort mit vergleichbarem Bedeutungsreichtum wie das Wort Glaube. Wenn ich jemand glaube, traue ich seinem Charakter. Biblischer Glaube verlässt sich auf den Charakter Gottes. Gott hält, was er den Menschen verspricht. Er ist vertrauenswürdig. Im Alten Testament sprachen die Propheten von der Liebe Gottes zu seinem Volk Israel, von seiner Treue zu seinem Volk. Israel mag ihn verlassen. Er bleibt treu. Grundlage des Glaubens in dem Neuen Testament, Jesu Leben, Jesu Tod und Jesu Auferstehung. Wenn ein Mensch an Jesus glaubt, vertraut er auf Jesus, was er für ihn getan hat. Deswegen ist Glaube nicht nur die Grundlage der Erlösung eines Menschen, zunächst die Treue Gottes, die dem Glauben letztendlich vorausgeht. Wenn nämlich Gott sagen würde, den oder die nehme ich nicht, wie bei einem Einstellungsgespräch einer großen Firma oder einer kleinen? Was wäre denn dann? Der Glaube des Menschen ist also nur die Antwort auf Gottes Initiative. In den Paulusbriefen und im Johannesevangelium wird hervorgehoben, Glaube heißt, das ganze Leben Gott anzuvertrauen. Das ganze Leben. Wer glaubt, geht eine Bindung ein, lebt verbindlich. Ganz selten fordert das Neue Testament, glaube einfach. Nein, es wird immer mit etwas in Verbindung gebracht. Meistens steht Glaube an Gott oder an Jesus. Es geht dabei nicht um die Zustimmung, sondern um demütige Annahme dessen, was Gott getan hat, denn er hat es aus Liebe zu uns getan. In Matthäus 11 lesen wir in der Lutherübersetzung: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Klingt relativ einfach. Im alltäglichen Glauben ist es doch schon manchmal schwer. Aber woran liegt das? Weil wir nicht auf die Kraft Gottes so fest vertrauen, dass er uns Kraft geben wird, Dinge auch auszuhalten, Dinge zu bestehen und immer wieder auch durchzustehen. Hoffnung für alle spricht im gleichen Text: Kommet alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ja, das kommt uns ähnlicher. Ich werde euch Frieden geben, nehmt meine Herrschaft an und lebt darin. Lernt von mir, ich komme nicht mit Gewalt und Überheblichkeit. Bei mir findet ihr, was eurem Leben Sinn und Ruhe gibt. Ich meine es gut mit euch und bürde euch keine unerträgliche Last auf. Luther schrieb, und meine Last ist leicht. Eine Frage der Blickrichtung: Ist die Last leicht oder ist es keine unerträgliche Last? Immer wieder wollen wir uns doch das vor Augen führen. Gott, Jesus Christus, bürdet uns nicht mehr auf, als was wir ertragen können. Wir sollen Freude, Zufriedenheit, Zuversicht an und in unserem Leben haben. Deswegen heißt Glaube Vertrauen auf Gottes Tat. Vertrauen, dass er mir durchhilft. Vertrauen, dass er mir Kraft gibt. Vertrauen, dass er wirklich bei mir ist. Er lässt mich nicht allein. Wenn wir uns Gott anvertrauen und uns an ihn binden, sind keine Bereiche des Lebens ausgenommen. Oder doch? Ich habe doch auch mein Leben so für mich. Möchte ich nicht so ein ganz klein bisschen eigenes Leben auch haben? Wäre doch nicht schlecht. Beinahe hätte ich ihm ja alles ausgeliefert. Aber ein kleines Kämmerchen gehört mir doch auch noch. Denken wir an Aquila und Priscilla. Sie verkauften alles und legen es vor der Apostel Füße. Alles? Wirklich alles? Nein, sie behielten etwas für sich. Sie sagten aber, wir haben alles gegeben. Hat sie dazu jemand aufgefordert, alles zu geben? Wir wollen ehrlich auch vor Gott sein. Er kennt unsere Herzen, er kennt unsere Gedanken. Er will nur das, was wir ihm freiwillig geben. Er fordert nicht. Die Bibel stellt eindeutig klar, dass der Glaube nicht von unserem Verhalten losgelöst werden kann. Jakobus schreibt, Glaube ohne Werke sind tot. Das steht nicht im Widerspruch zu den vielen Stellen im Neuen Testament, die vom rettenden Glaube reden. Jakobus sagt ja, dass Glaube, der nur im Verstand angesiedelt ist, tot ist. Selbst die Dämonen glauben, so sagt er, dass es einen Gott gibt. Aber das verändert ihr Verhalten nicht. Auch der Teufel sagt, es gibt einen Gott. Das ist nicht der ausschlaggebende Grund. Ist er mein Gott? Ist er mein Herr? Also, dass es einen Gott gibt, das glauben ja viele. Sind sie deswegen schon Christen? Wir meinen das. Ich glaube an Gott und dann bin ich ja auch, ja, dann bin ich in einer guten Gesellschaft. Nein. Echter Glaube ändert immer das Leben. Glaube bedeutet also zuerst Vertrauen zu einer Person. Dann bedeutet das Wort aber auch den Inhalt dessen, was wir glauben. An die Person Jesus Christus und an seine Gemeinde. Naja, werden wir vielleicht sagen, da gibt es aber schon einige, denen soll ich vertrauen. Gott hat uns zusammengeführt. Wir dürfen seine Menschen sein, die zu ihm gehören. Wir gehören zu seinem Leib. Dieser Glaube auch findet Ausdruck im Glaubensbekenntnis. Glauben bedeutet das annehmen, was Gott von sich in Jesus offenbart hat. Glauben heißt, sich im Lichte dessen, was er offenbart hat, an Jesus zu binden. Was ist aber das jetzt dann für eine Folge? Was kommt denn dann? In 1. Johannes 1, in Versen 5 bis 10 steht Folgendes. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Das macht es sehr deutlich. Wie sieht Glaube aus? Glaube hat etwas mit Veränderungen in unserem Leben zu tun und Glaube erkennt man auch dann an uns. In irgendeiner Form wird man sehen, der ist anders. Der ist nicht besser. Wir wollen uns da nichts vormachen. Die wir an ihn glauben, sind nicht besser, sondern wir haben nur eine bessere Zukunft. Wir dürfen einmal bei ihm sein. Wir kommen zum Zweiten, Bekehrung. Bekehrung, was bedeutet das? Wörtlich Umkehr, Wechsel, Umstellung. Im christlichen Sinne meint das Wort den Wechsel von einer Lebensweise zu einer anderen. Von der Gottlosigkeit zur Gottzugehörigkeit. Von einem Leben ohne Gott zu einem Leben, das Gott in den Mittelpunkt stellt. Ich möchte seine Liebe erfahren und Freude in meinem Leben haben. Aber Folgendes: An eine solche Bekehrung möchte ich doch mal Fragen stellen. Ist wirklich eine Bekehrung notwendig, ehe sich jemand Christ nennen darf? Muss die Bekehrung plötzlich, also zeitlich nachvollziehbar sein? Kann ein Mensch Christ sein, obwohl er keine klare Bekehrung erlebt hat, sondern langsam in die Beziehung zu Jesus hineingewachsen ist? Um diese Fragen zu beantworten und beantworten zu können, müssen wir uns Folgendes bewusst machen. Erstens, Bewusstsein des Mangels. Niemand kommt zum Glauben an Jesus, sei denn, dass ihm etwas fehlt. Das kann ganz verschiedener Grund sein und ganz verschiedene Ursachen haben. Sittliches Versagen, naja, das gehört bei uns, glaube ich, nicht dazu. Unfähig, Versuchungen zu widerstehen, schon eher. Als Diabetiker weiß man, Schokolade essen ist nicht gut. Aber kann man immer widerstehen? Sinnloses Empfinden des Lebens, vor allen Dingen seines Lebens. Hat mein Leben kein Ziel? Oder frustriert darüber zu sein, dass wie es ist, jetzt ist. Aber auch zu merken, Jesus hat keinen Platz in meinem Leben, das ja so vollgestopft ist mit Dingen, ich habe gar keine Zeit für die Bibel zu lesen oder mich mit Jesus auseinanderzusetzen. Wir müssen uns das bewusst machen. Zum Zweiten, Bereitschaft zur Umkehr. Es geht um Buße. Es geht nicht um Büßen. Büßen meint ja, wir müssen etwas dagegen tun. Nein, nein, nein. Buße heißt erkennen, dass ich umkehren muss. Und dass ich versuchen muss, eine Änderung meines Verhaltens und meiner Einstellung zu haben. Ebenso gehört dazu, dass die Sünde einem Leid tut und man bereit ist, die bisherige Richtung zu ändern. Hier liegt der Knackpunkt. Beinahe bekehret, beinahe am Ziel, beinahe den Sieg vor Augen, beinahe hätte ich es erreicht. Ich habe erkannt, aber ändern? Nö. Wir hatten einmal eine Zeit lang ein Kindermädchen für unsere zwei Söhne und wir hatten ein gutes Verhältnis. Sie war oft auch zum Mittagessen da, hat das Mittagsgebet alles miterlebt und kannte auch unsere Einstellung. Und dann gab es eine Evangelisation in unserem Ort. Und wir luden sie ein. Sie überlegte es sich einige Weile. Und sie sagte dann, nein, ich komme nicht mit. Ich muss ja dann mein Leben ändern. Ja, das ist so. Wenn uns etwas klar wird, was Jesus uns zeigt, dann kann es sein, dass wir unser Leben ändern müssen. Erkennen, aber nicht bereit sein, die Konsequenz zu ziehen. Beinahe. Ich kenne einige Leute, die genau wissen, was sie tun sollten. Tun es aber nicht, weil ihr bisheriges Leben ihnen eigentlich dann doch ganz gut gefällt. Drittens, Glaube an Jesus Christus. Umkehr ist zwar notwendig, aber es ist nicht alles. Einsicht, so sagt man, ist der erste Weg zur Besserung. Ja, der erste. Es müssen weitere Schritte folgen. Viele Menschen wollen neu anfangen, aber das macht sie noch lange nicht zu Christen. Jesus fordert die Menschen auf, kehret um und glaubt an das Evangelium, an die frohe Botschaft. Wer Christ wird, nimmt Jesus als seinen Herrn und Heiland an. Voll Freude und Begeisterung. Nicht mit einer Haltung, naja, jetzt muss ich das halt auch noch machen. Nein, wir freuen uns, dass wir erlöst werden. Und ich kenne einige Menschen, die nach dieser Entscheidung so überwältigt waren, sie mussten es weitererzählen. Jesus hat mich frei gemacht. Ich darf ein neues Leben haben. Ja, ein neues Leben mit Jesus macht Freude und trägt auch am Anfang eine ganze Weile durch. Durch einen bewussten Entschluss kehre ich meinem alten Leben den Rücken zu und beginne ein Leben, dessen Grundlage Jesus Christus ist. Ich werde Nachfolger Jesu, ein Jünger, der von Jesus lernt. So wie Jesus für Sünde und auch für meine Sünde starb und auferstand, so werde ich meine alte Natur ablegen. Das geht manchmal nicht von heute auf morgen. Verzagen wir da nicht. Ein altes Leben, was wir viele, viele Jahre so gepflegt haben, lässt sich nicht von jetzt auf nachher unbedingt ablegen. Mit Gott kann man das schaffen. Aber wir dürfen nicht verzagt sein, wenn es uns nicht so schnell gelingt. Durch die Taufe wird das dann noch einmal als Zeugnis deutlich gemacht. Ich habe mein Leben Jesus anvertraut. Die Frage, die sich jetzt stellt, will ich das und habe ich mir das auch so vorgenommen? Und hier gibt es die große Nichtentscheidung. Gott hat an meine Herzenstür geklopft. Mache ich ihm jetzt weit auf oder nur so einen Spalt? Viele Menschen standen gerade hier vor einer Entscheidung. Jetzt oder wann dann? Jetzt ruft Jesus Christus uns. Wir wissen nicht, wann er es wieder tut. So ging mir das auch, als ich 15 Jahre alt war, auf der Jugendfreizeit, Teenfreizeit würde man heute sagen, angesprochen war. Ich stamme aus einem christlichen Elternhaus, war mir also alles nicht neu. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Freund im Bett lag und sagte, weißt was, jetzt sind wir dran. Am anderen Morgen gingen wir als erstes zu unserem Gruppenleiter und sagten ihm das. Und wir beteten miteinander. Und es war ein Neuanfang. Es war ein Erlebnis, was ein Leben lang dann prägt. Was aber ist, wenn wir uns später entschieden hätten? Die sogenannte lange Bank. Ich weiß nicht, wann Jesus mich noch einmal angesprochen hätte. Und wir wissen das alle, die wir hier sitzen, nicht. Wir haben den Zeitpunkt in der Hand. Habe ich die Kosten überschlagen, die eine Veränderung in meinem Leben bewirken wird? Ist mir der Preis zu hoch? Ich weiß Personen, die eine Entscheidung getroffen haben und einige Zeit später gesagt haben, der Preis ist mir zu hoch. Ich will das Leben oder mein Leben nicht so radikal ändern. Und dann sind diese Menschen Christen gewesen. Die Frage kann ich nicht beantworten, die wird unser Herr beantworten. Aber es ist gewagt zu sagen, es ist ja dann alles gut. Ich weiß nur, was passiert, wenn ich nicht Christ geworden bin. Und da gibt es eine sehr treffende Stelle in Römer 1, die Verse 18 bis 22. Gottes heiliger Zorn trifft alle Menschen, die sich gegen ihn auflehnen. Sie führen ein gottloses Leben voller Ungerechtigkeit und unterdrücken dadurch die Wahrheit. Dabei wissen sie ganz genau, dass es Gott gibt. Er selbst hat ihnen dieses Wissen gegeben. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Deshalb kann sich niemand entschuldigen, dass er von Gott nichts gewusst hätte. Obwohl die Menschen Gott schon immer kannten, wollen sie ihn nicht anerkennen und ihm nicht danken. Stattdessen beschäftigen sie sich mit belanglosen Dingen und konnten schließlich in ihrer Unvernunft Gottes Willen nicht mehr erkennen. Wörtlich, und ihr unvernünftiges Herz wurde verfinstert. Sie meinten besonders klug zu sein, waren in aber Wirklichkeit die größten Narren. Hier steht in Vers 18, Gottes heiliger Zorn. Was heißt das? Wenn wir das Angebot, das Jesus uns macht, ablehnen, wird Gott nicht nur seine Barmherzigkeit von uns wegnehmen, er wird uns auch bestrafen. Wenn uns das ganz bewusst ist und wir uns ganz bewusst gegen ihn entscheiden. Im Alten Testament und im Neuen finden wir das hin und wieder auch, war immer die Rede, wenn, dann. Als zum Volk Israel gesagt wurde, wenn ihr auf meine Stimme hört, dann werde ich euch weiterbringen. Wenn ihr meinen Anweisungen folgt, dann werde ich mit euch sein. Jetzt haben die Menschen die freie Wahl. Wir dürfen entscheiden, wo werden wir unsere Zukunft verbringen. In Römer 2 heißt es, wenn auch ihr anderen, wer immer ihr seid, könnt euch nicht herausreden oder gar entschuldigen. Selbst wenn ihr meint, alle verachten zu können, die solches Unrecht begehen. Klagt ihr nicht bei anderen an, was ihr selbst tun, und sprecht euch damit nicht euer eigenes Urteil. Es steht fest, dass Gott über alle, die so handeln, ein gerechtes Urteil fällen wird. Meint ihr etwa, ihr könnt dem Urteil Gottes entgehen, wenn ihr genauso wie die handelt, die ihr verurteilt? Oder verachtet ihr etwa Gottes Güte, Geduld und anhaltende Fürsorge? Seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr bringen will? Ihr aber verweigert euch hartnäckig, euer Leben zu ändern. Es ist allein eure Schuld, wenn euch Gottes Zorn am Tage des Gerichts mit ganzer Härte trifft. Dann nämlich wird Gott jedem geben, was er verdient hat. Ewiges Leben wird er denen geben, die sich durch nichts davon abbringen lassen, Gottes Willen zu tun, weil sie sich nach Gott sehnen und ihm gefallen möchten. Wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, heute ist noch Gnadenzeit. Entscheidet euch jetzt. Mit allen Konsequenzen. Ich will Jesus nachfolgen. Ich will mein Leben in Ordnung bringen. Jesus soll mein Heiland sein. Ich will dem Zorn Gottes nicht begegnen. In Johannes 3,16 heißt es dann, Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Es kommt sicher nicht darauf an, ein gutes Leben zu führen. Es kommt darauf an, dass ich weiß, dass mein Name im Buch des Lebens eingeschrieben ist. Wenn ihr das wollt, dann solltet ihr eine Entscheidung für Jesus Christus, für euer Leben treffen. Jetzt. Ich komme noch einmal auf das Lied zurück, beinahe bekehret. Und dann heißt es in der zweiten Strophe, beinahe bekehret, jetzt ist es Zeit, beinahe bekehret, komm doch noch heut. Jesus wirbt um dein Herz, Engel berührt deinen Schmerz, Seufzer gehen himmelwärts, Seele, o komm. Und in der dritten Strophe heißt es dann, beinahe bekehret, schnell naht der Tod, beinahe bekehret, jetzt welche Not, beinahe, o schlimmer Wahn, beinahe reicht nicht hinan, nun geht der Jammer an, ewig zu spät. Wir feiern gleich das Abendmahl. Es soll uns an Jesus Sterben und Auferstehen erinnern. Er hat alles für uns getan, dass wir ein ewiges Leben in seiner Herrlichkeit haben. Ewiges Leben bekommt jeder. Nur wo wird er es zubringen? Nehmen wir also sein Angebot an. Es lohnt sich. Amen.